Der Kollege Dirk Krampe hat sich einen Kaffee gemacht. Er hat sich einen Kaffee gemacht, um sich dann, ich will nicht sagen zu beschweren oder aufzuregen, aber zu merken, Mist, wenn ich Podcast mache, kann ich gleichzeitig gar keinen Kaffee trinken. Was ist da los, Dirk? Warum hast du nicht so gut geplant?
Ich war sehr im Stress gerade noch. Wir hatten gerade bis gerade noch eben kurz Teambesprechung und das hat ein bisschen länger gedauert und deshalb habe ich das dann ruckzuck eben alles aufgebaut, habe gedacht, jetzt machst du dir noch schnell einen Kaffee dazu. Ja, aber jetzt hängt mir ja denn dieses Mikro direkt vorm Mund. Mal gucken, ich probiere das gleich mal, ob das funktioniert.
Was wurde denn besprochen in der Konferenz? Gibt ja einiges zu besprechen gerade, obwohl nicht mehr gespielt wird.
Ja, das war das Thema sozusagen. Was machen wir jetzt in der Pause? Wie gehen wir das an? Welche Themen liegen da vielleicht auf der Straße, die wir noch nicht so ausführlich besprochen haben? Und welche gehen wir an jetzt in diesen 10 Tagen, die es dann noch sind? Und heute Nachmittag ist Training. Wer geht hin? Was machen wir draus? Wie müssen wir uns da personell aufstellen? Machen wir ein Videogespräch und so weiter? Also diese ganz normalen redaktionellen Themen, die wir jeden Morgen haben.
Machen wir denn ein Videogespräch? Können sich die Leute darauf freuen?
Wenn es was zu berichten gibt, hat der Kollege Florian Gröger gesagt, würde er da sehr gerne zur Verfügung stehen. Ich nehme an, es gibt immer irgendwas zu berichten. Also gehen wir mal davon aus, das wird es auch heute geben.
Ja, das wird in der Tat so sein. Erstmal hallo und herzlich willkommen zur nächsten Ausgabe des BVB-Podcasts der Ruhrnachrichten. Ihr merkt es vielleicht, ein klein wenig kann man es raushören. Dirk sitzt zu Hause, ich sitze zu Hause. Wir achten gerade wieder ein bisschen mehr darauf, dass wir uns nicht zu häufig sehen. Insbesondere wir beide, Dirk.
Ja, können wir auch nach der Pandemie so beibehalten. Nein, Quatsch, war ein Scherz.
Sehr schön. Guckst du denn gerade auch andere Sachen, weil deine Mannschaft in der NFL, die Green Bay Packers, haben sich verabschiedet aus den Playoffs?
Ja, das war nicht so schön, ne? Weiß ja jeder vielleicht oder einige wissen es vielleicht, die dann schon mal ein Bild davon gesehen haben, dass ich auch eine Mütze habe sogar. Die kam natürlich im Winter jetzt auch schon mal wieder zum Einsatz. Aber Aaron Rodgers, so gut er ist als Quarterback, hat es nicht geschafft. Das war bitter.
Bist du denn noch Aaron Rodgers Fan? Der ist ja nicht geimpft.
Ja, das hat natürlich ein bisschen gelitten im Sommer, als diese Debatte dann aufkam. Er hat da doch so ein paar ganz krude auch Ideen so verbreitet und Ansichten und da habe ich auch ein bisschen mit der Stirn gerunzelt, würde ich mal so sagen. Und ja gut, sportlich ist er natürlich trotzdem noch einer, der diese Liga geprägt hat und der herausragend ist, vielleicht der beste Quarterback mit Tom Brady vielleicht zusammen, weiß ich nicht. Jetzt kommt natürlich noch die nächste Generation schon, die sind ja alle schon einen Tag älter, aber ja, im Gesamtpaket hat sein Ruf bei mir so ein bisschen gelitten, das muss ich schon zugeben.
Tom Brady ist 44 und damit älter als ich?
Sieht man ihm nicht an.
Das sieht man mir auch nicht an.
Dass du jünger bist, nee.
Oh. Na gut, lass uns schnell das Thema wechseln und wir kommen zu den Themen, die wirklich interessant sind für alle, die sich auf diesen Podcast freuen, weil wir ja eben darüber gesprochen haben, was ihr in der Konferenz alles so diskutiert habt. Die Nummer mit den Zuschauern, das ist eine ganz heiße Nummer. Da müssen wir mit anfangen. Aki Watzke ist not amused.
Ja, das hat er, das hat sich so ein bisschen angedeutet, dass die Fronten sich da jetzt auch ein bisschen verhärten werden. Er hat vor ein paar Wochen noch die Hoffnung gehabt, dass es eben mit diesem Treffen jetzt gestern oder am Montag, muss man ja dann sagen, dass es dann vielleicht auch ein Signal geben wird wieder zu mehr Zuschauern und dazu konnte man sich jetzt nicht durchringen und man kann sich schon vorstellen, unter welchem Druck alle Bundesligisten oder alle Profisportler Mannschaften, das gilt auch für Hallensport logischerweise und gerade so dein Lieblingssport Handball, da ist das ja auch ganz extrem, weil die noch deutlich mehr von den Zuschauereinnahmen abhängig sind. Der Druck ist riesengroß jetzt, ne, auf die Vereine, das muss man ganz klar sagen. Das geht wirtschaftlich schon ans Eingemachte und er hat auch in einem Punkt, wie ich finde, absolut recht. Denn wenn du mal siehst, er bringt immer dieses Beispiel der Elbphilharmonie, die dann irgendwie zu 95%, glaube ich, ausgelastet ist. Das ist eine Indoor-Veranstaltung sozusagen und dann hast du das Gegenstück eben Fußballstadien von der Größe des Signal Iduna Park, wo dann eben 80.000 reingehen und da verlieren sich 750 Zuschauer. Das passt nicht, da ist die Verhältnismäßigkeit nicht mehr gegeben und wenn man tatsächlich jetzt mal so ein bisschen sagt, der Profisport, gerade im Fußball, gehörte noch zu den privilegierten Bereichen, als die Pandemie losging. Sie sind relativ früh ja wieder angefangen zu spielen. dann ist, hat sich das so ein bisschen tatsächlich jetzt gedreht. Sie werden so ein bisschen auch mit dem Fußball, so hat Aki Watzkes ja auch formuliert, wird so ein bisschen Symbolpolitik gerade betrieben. Das kann ich durchaus nachvollziehen, diese Argumentation, und bin sehr gespannt, wie das weitergeht, denn im Moment ist ein bisschen Säbelrasseln und Drohszenarien, ob es dann tatsächlich dazu kommt. Ich glaube, dazu braucht es dann auch eine einheitliche Vorgehensweise der gesamten Liga. Das weiß nicht, ob Borussia Dortmund das dann alleine so durchziehen wird. Bin sehr gespannt. Also wir werden das nächste Bundesligaspiel gegen Leverkusen dann halt wieder nur mit 750 Zuschauern haben. Davon gehe ich jetzt erstmal aus. Ich glaube nicht, dass es so schnell geht. Dann wird es interessant, wie es weitergeht. Und ja, wenn wir dann sehen, dass der Höhepunkt der Welle auch erst, der Omikron-Welle ja auch erst für Mitte Februar erwartet wird. Die Abflachung danach wird auch erst wahrscheinlich ein bisschen langsamer vonstatten gehen. Also das Thema wird uns massiv noch beschäftigen, und ich weiß auch nicht, wie schnell man dann im Eilverfahren sowas gerichtlich durchsetzen kann. Das wird auch nur, er hat ja nur gesagt, wir prüfen das. Kann ja auch sein, dass die Prüfung dann ergibt, dass sie wahrscheinlich chancenlos werden und es dann auch bleiben lassen. Aber der Widerstand, das einfach so hinzunehmen, der wächst jetzt deutlich. Und das liegt natürlich auch am wirtschaftlichen Druck, den die Vereine alle haben.
Ist denn aus deiner Sicht die Argumentation von Aki Watzke nachvollziehbar?
Ja, wie gesagt, ich kann ihn ihm da folgen in dem Punkt, dass er einfach sagt, wir haben eine Unverhältnismäßigkeit, wir haben keine Gleichbehandlung jetzt, ganz klar. Wir reden über Freiluftveranstaltungen, wo die Ansteckungsgefahr nicht so gegeben ist. Es hat er natürlich nicht darüber gesprochen, wie kommt man zum Stadion hin. Das ist ja immer so der Ansatz gewesen, wenn die Leute alle mit der Bahn kommen, die dann proppenvoll sind, dann wird es schwierig. Aber es ist ja unstrittig, wenn du von 25% Auslastung zum Beispiel, das ist die Marge, die immer genannt wird, die Marke, dann reden wir von 20.000 Zuschauern in Dortmund. Und die kriegst du, glaube ich, schon so verteilt, dass es kein überhöhtes Risiko gibt. Und wenn du dann mal auf der anderen Seite siehst, wie voll Schulbusse morgens sind, dann fragst du dich ja auch, macht das Sinn? Und wir haben ja auch Belege dafür, dass die Inzidenzen bei Schülern zum Beispiel auch sehr hoch sind, weil man eben den Präsenzunterricht auf jeden Fall beibehalten möchte. Also da kann man natürlich schon drüber diskutieren, und von daher kann ich ihm in dem Punkt auch folgen, absolut.
Ich glaube nicht, dass es bei einer Prüfung bleiben wird. Ich glaube, dass die 18 Vereine oder dann 36 im deutschen Profifußball sich zusammentun und dann eine Sammelklage sozusagen einreichen.
Das wäre, finde ich, dann auch der richtige Weg. Nicht, dass Borussia Dortmund den Weg geht, der FSV Mainz aus irgendwelchen Gründen nicht und Union Berlin dann auch nicht, weil sie ohnehin da irgendwie in Berlin ja andere Regeln haben und jetzt mehr Zuschauer schon haben als alle anderen. Man braucht da ein gemeinsames Vorgehen. Und das ist aber gleichzeitig auch, finde ich, die hohe Hürde. Das musst du erstmal hinkriegen, dass du dann eben auch alle 36 oder wenn du die dritte Liga mitnehmen würdest, sind ja auch ein Profiliga eigentlich, dann wären es eben nochmal wieder 18 Vereine oder 20 Vereine mehr. Das ist nicht ganz so einfach, glaube ich, die alle unter einen Hut zu kriegen. Da gibt's auch lokale Interessen und jeder kocht da auch irgendwie sein eigenes Süppchen. Bin gespannt, ob er das hinbekommt. Er ist ja jetzt nun auch in einer offiziellen DFL-Funktion. Ab demnächst, glaube ich, weiß gar nicht, wann das offiziell wird. 1. Februar, glaube ich. Und da geht's dann gleich auch für die neue Geschäftsführerin der DFL, Donata Hopfen, geht es dann natürlich dann auch gleich drum, dass man vielleicht mal das irgendwie hinkriegt, dass die Vereine mit einer Stimme sprechen.
Naja, also dieses Thema wird uns noch ein bisschen begleiten. Ich glaube allerdings, spätestens im März sind die Stadien wieder fast voll.
Ja, das kann gut möglich sein. Also wir haben ja auch nun aus den 2 Jahren Erfahrung, gut, im ersten Jahr hatten wir natürlich dann den Lockdown bis in Mai, Juni rein, dass die Zahlen da runtergehen, war klar. Jetzt haben wir so gesehen solche Beschränkungen ja nicht. Wir haben dafür eine hohe Impfquote und dann kommt der Frühling irgendwann und dann werden die Zahlen natürlich auch nach unten gehen. Klar. Und dann muss man auch zügig, glaube ich, entscheiden, dass man wieder lockert. Der Branche Fußball geht es nicht alleine schlecht. Das gilt dann eben auch für ganz viele andere Bereiche, ne?
Ja, das ist tatsächlich so. Gastronomie zum Beispiel.
Ja. Einzelhandel hat jetzt nicht so das Problem, systemrelevante Berufe sozusagen oder Institutionen, aber auch darf man ja nicht vergessen, dass wir jetzt noch eine 2G-Plus-Regelung zum Beispiel in Gaststätten haben oder auch in öffentlichen Bereichen, wenn du zum Beispiel nach Österreich zum Skifahren fährst oder sowas, das schließt halt auch schon eine gewisse Klientel aus. Und das sind jetzt schon auch riesige Einnahmeverluste, die Branchen da beklagen müssten. Und Ja, wir sind nicht im Lockdown und trotzdem geht's allen momentan nicht gut. Also wir brauchen, das ist so generell, glaube ich, auch die Aufgabe, die jetzt unbedingt angegangen werden muss. Wir brauchen eine langfristige Strategie. Auch jetzt schon, was passiert, wenn wir über den Sommer hinaus nicht die endemische Lage erreichen? Wie reagieren wir dann? Also wir müssen nicht immer nur von jetzt auf gleich reagieren, sondern wir müssen auch mal strategisch, glaube ich, versuchen zu denken und auch Konzepte da irgendwie finden und vereinbaren.
Wollen wir über Fußball sprechen?
Ja, wäre schön, aber tun wir ja im weitesten Sinne auch schon. Denn was ist Fußball ohne Fans? Auch nicht so viel, ne? Das merken wir ja gerade wieder, das macht nicht so viel Spaß.
Wie war's denn in Sinsheim?
Richtig kalt. Ich habe nachher richtig, wer sich die Aufzeichnung, wir hatten ja eine Videoanalyse nachher auch, wer sich das mal angeguckt hat, wird das vielleicht auch bemerkt haben, dass ich ein bisschen gezittert habe, weil ich musste die Kamera oder mein Handy in der Hand halten. Es war richtig kalt. Ansonsten, das Spiel war relativ kurzweilig aus verschiedensten Gründen, aber es war natürlich auch trostlos wieder. Ja, das muss man ja ganz klar sagen, du kriegst wirklich alles mit auf dem Platz. Jetzt waren ein paar Fans da, die haben auch versucht, so ein bisschen Stimmung zu machen, aber das ist ja nicht vergleichbar, als wenn das Stadion voll ist. Also in dem Fall war es vielleicht auch tatsächlich so, dass das Hoffenheim nicht geholfen hat. Sie haben trotzdem sehr, sehr viel Druck ausgeübt und waren eigentlich ja die griffigere Mannschaft, die auch deutlich mehr Chancen, mehr gute Chancen hatte, aber Dortmund war dann effektiver an diesem Tag.
Ich habe ja nicht so extrem viel gesehen von diesem Spiel, weil ich parallel Handball kommentiert habe. Deswegen muss ich dich ja mal fragen, war es denn so eine Leistung, wie ich mehrfach gelesen habe, absolut glücklich gewonnen? Hoffenheim war eigentlich deutlich besser?
Ja. Also dafür sprechen alle Statistiken. Ich glaube, selten hat Borussia Dortmund in den Statistiken auch relativ deutlich so zurückgelegen wie jetzt am Samstag. Sie haben eigentlich nur in einer Statistik waren sie besser, nämlich Zweikampfquote. Das war an dem Tag jetzt aber nicht so entscheidend, weil man misst ja die Effektivität, die wird ja dann im Endeffekt an Toren gemessen. Und da war Dortmund natürlich sehr, sehr gut. Sie haben genau in der richtigen Phase das 2-1 gemacht und das 3-1 nachgelegt und selbst danach wurde es dann nochmal so ein bisschen eng durch das 3-2 dann. Aber das war jetzt kein besonders gutes Spiel vom BVB und es war jetzt tatsächlich mal andersrum. Wir hatten, das muss man ja auch mal ehrenhalber sagen, wir hatten viele Fälle schon, wo wir uns gefragt haben, wie konnte Borussia Dortmund dieses Spiel nicht gewinnen? Erinnere dich an die Partie zum Beispiel in Bochum, wo sie hoch überlegen waren. Auch jetzt war es dann eben so, es war jetzt genau andersrum eben so, genau, dass Hoffenheim 16-5 Torschüsse, glaube ich, sie haben Latte und Pfosten getroffen, sie haben ein regelrechtes Powerplay aufgezogen, das war schon gut, aber sie haben es am Ende nicht umgemünzt und wir hatten es früher, das wollte ich eben noch zu Ende führen, wir hatten es früher eben oft auch sehr andersrum, dass Dortmund Statistiken dominiert hat und dann Spiele trotzdem nicht gewonnen hat und man sich gefragt hat, wieso haben die heute eigentlich Punkte liegen lassen. Jetzt war es mal andersrum. Nehmen die gerne mit, bin ich mir ziemlich sicher, weil es jetzt auch für Ruhe sorgen wird vor der in der Pause, die wir jetzt gerade haben. Aber trotzdem muss man natürlich nach den Gründen gucken, warum war das so? Und das hat Trainer Marco Rose ja auch angekündigt, dass man gerade dieses Thema Zweikampfverhalten, Abwehrarbeit, dass man da jetzt in diesen 10-12 Tagen, die man richtig gut trainieren kann, dass man da richtig intensiv dran arbeiten muss und auch wird.
Wenn ich jetzt mal auf die Tabelle schaue, da sieht man ja auch wunderbar, welche Mannschaften weniger Gegentore kassiert haben. Klar, die Bayern natürlich, Union, Freiburg, Leipzig, Frankfurt, Mainz, Bochum, Bielefeld. Also das sind doch etliche. Das ist das große Problem nach wie vor. Und das war das Problem ja auch in Sinsheim, weil die TSG eine Chance nach der anderen hatte. Also Kobel hat gerettet, der Pfosten hat gerettet. Es war ein glücklicher Sieg. Aber ich finde, ja, du hast es ja angesprochen. In Bochum war man haushoch überlegen, hätte man locker gewinnen müssen. Und du hast jetzt halt die ganzen Konkurrenten da oben geschlagen. Du hast Hoffenheim geschlagen, du hast Freiburg geschlagen, du hast Frankfurt geschlagen. Wir haben vor dem Start der Rückrunde darüber diskutiert. Ja, jetzt sind 3 schwere Gegner, dann ist eine kurze Pause, dann kommt noch ein schwerer Gegner mit Leverkusen. Sie haben jetzt 9 von 9 Punkten geholt.
Ja, das ist so ein bisschen die Krux in dieser Saison, auch wenn du dir die Punkteausbeute anguckst, da gibt's ja auch Statistiken, da kannst du mal nachgucken, wann war Borussia Dortmund zu diesem Zeitpunkt der Saison eigentlich punktemäßig besser. Aber das ist auf der anderen Seite eben auch nur der halbe Teil der Wahrheit eben sozusagen. Wir haben da eben tatsächlich auch noch drüber gesprochen, dass diese gefühlte Wahrnehmung ja die ist, dass viele Fans auch unzufrieden sind mit der Art und Weise, wie die Mannschaft spielt. Jetzt kommt natürlich, was man ja auch nicht ausblenden darf, noch Ausscheiden aus dem DFB-Pokal, frühes Aus in der Champions League. Das kommt ja damit rein. Aber du hast halt das Gefühl, irgendwie, es läuft nicht so richtig rund und dem widerspricht total der Blick auf die Tabelle, weil da siehst du über 40 Punkte. Das gab es, glaube ich, unter Jürgen Klopp zuletzt oder mal irgendwann unter Thomas Tuchel. Du hast einen Riesenabstand zu Platz 4, Platz 5. Du bist immer noch dran an den Bayern, 6 Punkte. Ist jetzt auch nicht so die Welt. Warum hat man so gefühlt den Eindruck, dass eigentlich alles so schlecht ist? Aber dann kannst du natürlich auch Argumente finden. Guck dir mal die Spiele an, die glücklich gewonnen wurden. Das war jetzt am Samstag sicherlich der Fall. Das war beim Hinspiel gegen Hoffenheim der Fall. Da war dieses Wahnsinnstor von Haaland, war es, glaube ich, in der Nachspielzeit. Das war auch schon sehr glücklich. Du hast glücklich gegen Stuttgart gewonnen. Du hast, lass mich mal überlegen, was war denn noch? Du hast glücklich gegen Union, relativ glücklich gegen Union Berlin gewonnen, hast dich da schwer getan. Du hast glücklich in Leverkusen gewonnen. Es lief in vielen Spielen auch schon am Ende dann mit Kraftaufwand, mit natürlich auch den nötigen Power, den es dann braucht und den haben sie dann gezeigt. Lief es dann doch aber glücklich für den BVB oder im Gutfeld Borussia Dortmund. Und du hast aber nicht das Gefühl, dass das so ein souverän erarbeiteter Platz 2 ist. So würde ich es vielleicht mal formulieren. Und das ist genau der Punkt, der viele Fans, glaube ich, verleitet, auch so ein Gefühl zu haben, dass eben alles nicht so gut ist.
Jetzt muss ich natürlich einhaken. Es klingelt im Hause Krampe. Was ist da los?
Ja, das ist, der Postbote steht vor der Tür. Aber ja, dann hat er heute mal Pech.
Dann bleibt er da jetzt stehen, eiskalt.
Ja. Ich kann natürlich eben hinlaufen, wenn du möchtest, aber dann müsste ich mich mal für 2 Sekunden ausklinken. Oh, der hat sogar.
Oh, soll ich mal eben hingehen? Das macht aber ordentlich Druck.
Ja, soll ich mal eben hingehen?
Ja, mach das ruhig mal, Dirk. Wir bleiben dran.
Ja, okay. So, Premiere im Podcast. Hatten wir, glaube ich, auch noch nicht, oder?
Nein, das hatten wir tatsächlich noch nicht. Gab es denn überhaupt was Wichtiges?
Es gab ein riesengroßes Paket, das hätte tatsächlich nicht in den Briefkasten gepasst.
Ich denke, es ist für deine Tochter.
Nein, das sind, glaube ich, tatsächlich für mich eine neue Skijacke, weil ich werde demnächst Skilaufen.
Aha, wohin geht's denn?
Ins Zillertal.
Ins Zillertal, da kann man es aushalten.
Ja, ich hoffe. Also ich hoffe, man lässt uns. Bin schon gespannt, wie es noch wird, aber wir sind da ganz hoffnungsfroh mal. Mal gucken.
Na gut, dann muss ich demnächst ja ohne dich planen. Muss ich wieder mit den Kollegen arbeiten.
Tja, tut mir leid. Ist denn da nur ein paar Tage, also das kriegst du irgendwie hin.
Ja, vielleicht lade ich dich davor ein, dann gehst du in den Urlaub und dann lade ich dich direkt wieder danach ein. Kommen wir zu den Hörerfragen, die sich nicht mit Skifahren beschäftigen. Kolportiert aus der Gerüchteküche wird Luka Jovic mit dem BVB in Verbindung gebracht. Wäre er jemand für den BVB und glaubt ihr, dass er überhaupt für das Topniveau geeignet ist? Bei Real Madrid hat es ja geklappt, wie damals bei Nuri Sahin.
Ja, würde ich auch in Zweifel ziehen. Ist uns jetzt so nicht untergekommen. Also ich vermute jetzt mal, es geht um den Sommer, ne? Also im Winter, glaube ich, wird jetzt nicht mehr viel passieren. Das ist so zumindest das, was wir ja auch seit einigen Wochen schon gehört haben. Ob das im Sommer ein Thema wird, hängt viel von der Haaland-Entscheidung ab, würde ich mal sagen.
Oh, das heißt, du denkst, wenn Haaland geht, dann holt man nicht nur Adeyemi, sondern auch einen anderen. Ich glaube, das mit Adeyemi wird funktionieren.
Ja, da gehen die Tendenzen wohl hin, wenn man sich einigen kann mit der Ablöse. Salzburg hat natürlich schon sehr, sehr ambitionierte Forderungen. Also ich glaube, das wird nicht, was da so gerade kolportiert wird, zwischen 30 und 40 Millionen, das wird Borussia Dortmund nicht zahlen. Und Adeyemi ist, soweit wir wissen, auch unabhängig von Haaland, weil er ist kein Haaland-Ersatz, er ist ja auch kein reiner Mittelstürmer. Also das ist er dann, glaube ich, so der Sancho-Nachfolger, der Verspätete.
Und Patrick Schick könnte ja dann der Haaland-Nachfolger werden. Hat man jetzt so gehört.
Ja, da wird Bayer Leverkusen aber, glaube ich, so viel investieren und alles versuchen, um das zu vermeiden. Also das ist ein sehr guter Spieler auf jeden Fall. Er hat unglaubliche Quote ja auch und wird immer so ein bisschen, ja, oder läuft so ein bisschen unterm Radar, ne? Weil man alle reden über Haaland und Lewandowski, aber dessen Quote ist natürlich auch schon gut. Das stimmt schon. Also er ist schon ein super Zocker.
Dann gucken wir mal, was die Hörer sonst noch so wissen möchten. 3 Spiele, 9 Punkte gegen Frankfurt, Freiburg und Hoffenheim. Perfekter Start in das Frühjahr. Die Stimmung ist aber auf dem Niveau von 2 Punkten. Kommt der BVB medial zu schlecht weg? Hätte Bayern das Match gegen Hoffenheim so gewonnen, wären es dann die super effektiven Mentalitätsmonster aus München gewesen. Sind die Ansprüche an den BVB einfach zu hoch? Muss es immer Spektakel sein? Bei den Siegen reicht nicht mal ein einfacher Sieg. Diese Spiele hätte man in den letzten Jahren noch verloren.
Das waren jetzt ganz viele Fragen. Also das Teil 1 haben wir ja gerade schon ein bisschen auch schon abgearbeitet. Das Gefühl ist halt da, dass nicht alles eben so rund läuft, wie man es vielleicht gerne hätte und wie diese Mannschaft das auch kann eigentlich. Und einfache Siege würden dem BVB auch absolut reichen. Also der Marco Rose braucht nicht, dass jedes Mal 2 Gegentore fallen und dass man sich jedes Mal wirklich auch richtig ins Zeug legen muss, um dann am Ende als Sieger vom Platz zu gehen, weil irgendwann wird das dann auch mal nicht funktionieren. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt. Und was die Ansprüche an Borussia Dortmund sind, ja, die sind gewachsen. Natürlich sind die gewachsen. Wenn du auch mal guckst, diese Mannschaft hat ein Gehaltsniveau, das ist hinter den Bayern zwar, und zwar deutlich auch noch hinter den Bayern, aber eben aber auch deutlich vor dem Rest der Liga. Und du investierst sehr, sehr viel Geld, um am Ende hoffentlich sicher Zweiter zu werden. Ist das Verhältnis, so frage ich jetzt mal, ist das Verhältnis okay? Gibst du zu viel Geld aus, um am Ende in Anführungsstrichen nur Zweiter zu werden, oder ist die Relation da okay? Musst du so viel investieren oder könntest du bei dem Investitionsvolumen, was es eben gibt, könntest du nicht ein bisschen mehr erwarten? Und ich glaube, auch wenn man das nicht deutlich ausspricht, Borussia Dortmund schielt natürlich nach mehr als Platz 2. Das ist einfach so. Und von daher ist die Erwartungshaltung eben auch nicht gering, weil Platz 2 ist das, was alle erwarten. Aber die Hoffnung ist da, dass es eben auch nochmal mehr werden kann. Jetzt hast du einen deutlichen Gehaltssprung zu den Bayern, das ist richtig. Also auf dem Papier ist es halt keine Überraschung, wenn es am Ende nicht funktioniert. Und trotzdem ist der BVB ja irgendwie auch von allen anderen so ein bisschen auserkoren, weil wen hast du sonst als wirklich ernstzunehmenden Konkurrenten? Da musst du jetzt nicht über Freiburg reden oder Union Berlin, die super Saisons spielen und super Arbeit leisten, aber das wird am Ende natürlich nicht reichen, um die Bayern ernsthaft zu gefährden. Leipzig schwächelt, Leverkusen, ja, können begeistern im Fußball spielen, haben aber immer wieder auch mal diese Ausreißer nach unten. So richtig konstant sind die auch nicht. Also bleibt es eigentlich immer am BVB hängen. Und das ist eine Rolle, die Borussia Dortmund auch annimmt, glaube ich. Und das Selbstverständnis ist eben auch der, dass man eben nicht damit zufrieden ist, am Ende irgendwie in die Champions League zu rutschen. Und im laufenden Wettbewerb, in diesen Wettbewerben und im Pokal eben auch möglichst weit zu kommen, sondern der Anspruch ist schon der, dass man versuchen will, so konstant gut zu spielen, dass man vielleicht die Bayern mal angreifen kann, wenn sie Schwäche zeigen. Und da helfen dann eben diese Spiele nicht, wo du dich quälen musst, wo du viele Gegentore unnötig bekommst, wo du dann eben manche Spiele auch dadurch nicht gewinnst und deshalb vorzeitig, guck dir den Dezember an, deshalb vorzeitig wieder abreißen lässt, ja. Wir hatten einen Punkt, glaube ich, Anfang Dezember und dann waren es Ende Dezember 9.
Also im Dezember war ja auch das Spiel gegen die Bayern, wenn ich es richtig im Kopf habe. War es Anfang Dezember oder war es Ende November?
Nee, das war Anfang Dezember, glaube ich, ja.
So, hätte man das gewonnen, wäre man jetzt punktgleich.
Ja.
Tja. Einfache Rechnung. Wie sieht es mit der Vertragsverlängerung von Akanji und Zagadou aus? Welche Strategie verfolgt der BVB hier? Abschließend großes Lob für euren Podcast. Es ist immer amüsant und gleichzeitig informativ, euch zuzuhören. Ihr könnt auch gerne länger als eine Stunde aufnehmen. Ich höre es mir an. Gruß aus Österreich. Grüße zurück. Und ja, länger als eine Stunde ist immer so eine Sache. Dann hören wir nie auf.
Ich höre gerade den sehr, sehr interessanten Podcast 11 Leben. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, wahrscheinlich ja. Indem es um das Leben von Uli Hoeneß geht, ist natürlich eine Reizfigur in Dortmund, aber trotzdem sehr guter gemachter Podcast. Und da waren, das war dann eine ganz interessante Geschichte, weil er erzählt dann, also der Max Joost, der den Podcast macht, erzählt dann, wie er am Anfang, glaube ich, 11 oder 12 Folgen, also logischerweise 11 Leben, also 11 Folgen waren es wahrscheinlich, dann geplant hatte. Die waren dann alle immer am Anfang auch so um die Stunde und dann kam immer mehr Material und er stellt am Ende fest, 11 Folgen reichen nicht. Wir sind dann irgendwo, glaube ich, werden es am Ende 16, 17 sein und die letzten 3 oder 4 gehen teilweise über 2 Stunden. Ja, also Man kann immer sehr, sehr viel lange erzählen. Die Frage ist, ob ich finde, eine Stunde ist eigentlich eine ganz gute Länge so. Da kann man, glaube ich, alles, was aktuell, wir sind ja auch jede Woche da, da kann man, glaube ich, dann auch alles ganz gut abarbeiten. Zur Frage, ja, großes Thema. Ich habe versucht, am Wochenende noch Michael Zorc mal ein bisschen zu kitzeln und ihm da ein bisschen was zu entlocken. Das ist natürlich ein Thema, gerade Akanji, was alle interessiert. Und man kann natürlich jetzt hergehen und sagen, okay, wir haben jetzt Ende Januar, das Thema, jedem ist bekannt, dass das Thema im Sommer spätestens akut wird. Da ist der Verein also schon seit Wochen auch dran und man hat bis jetzt noch nichts erreicht. Könnte darauf hindeuten, dass es eben schwierig wird. Ich weiß nicht, ob es diesen Automatismus gibt, aber eins ist klar, Akanji spielt eine gute Saison. Er hat sich sehr, sehr stabilisiert auf gutem Niveau. Ist auch jetzt direkt nach seiner Verletzung schon wieder aus dieser Innenverteidigung auch nicht wegzudenken und eine tragende Säule. Und das sehen natürlich auch andere. Und der ist jetzt im Alter, wo er halt eine Entscheidung treffen muss. Wenn du mit 27, 28 nochmal verlängerst, dann tust du das auch nicht für ein Jahr. Dann machst du es halt auch nicht für zwei, dann eher drei oder vier Jahre. Und damit entscheidest du dich praktisch dann fast für den Rest deiner Karriere, würde ich mal sagen, für den Verein. Und die Entscheidung muss er treffen und vielleicht hat er tatsächlich noch nicht diese Entscheidung getroffen. Vielleicht wartet er einfach auch ab, was kommt. Er ist da natürlich in einer relativ günstigen Position aus seiner Sicht. Und vielleicht will er auch ein Signal haben, was passiert in Dortmund. Das ist ja dann auch eine Geschichte. Ich glaube, dass es nicht nur immer um Geld geht. Ich bin da mal so naiv und denke, dass er auch sportlich ambitioniert ist. Und wissen will natürlich, wie geht's weiter. Haben wir auch im kommenden Jahr eine Mannschaft, die eben diese hohen Ansprüche die hohen Erwartungen, die man selber vielleicht als Spieler auch hat, wenn man in Dortmund spielt, die erfüllen kann. Und da hängt dann zum Beispiel viel natürlich davon ab, was passiert mit Haaland, wenn Haaland geht, wer kommt, wie fangen wir das auf, wie ist die Perspektive für die nächsten zwei, drei, vier Jahre, was kann ich sportlich erreichen in Dortmund und natürlich, welche anderen Optionen habe ich vielleicht, wenn natürlich dann wirklich richtig große Vereine auch anklopfen sollten, dann überlegt er sich das vielleicht. Und deshalb, glaube ich, wird es gerade ein bisschen schwierig. Und bei Sagadu ist der Fall, glaube ich, tatsächlich ein bisschen anders. Der ist jetzt wieder gesund, hat dann wieder diese Corona-Geschichte noch gehabt. Das war noch ein bisschen doof, aber hat ihn jetzt auch nicht so weit zurückgeworfen. Da wird jetzt wirklich viel davon abhängen, was in den kommenden 4 bis 6 Wochen mit ihm passiert. Wie oft spielt er? Wie präsentiert er sich da? Ist er stabil? Hält der Körper? Und ich glaube schon, dass man da eine Einigung nicht unbedingt jetzt schon forcieren muss, weil einfach die Situation bei ihm auch, die Vorgeschichte einfach auch durch die Verletzung eine andere ist.
Wird kommenden Sommer endlich das Brandmissverständnis aufgelöst? In dieser Saison ist es kein Missverständnis, finde ich jetzt nicht.
Ja, das bezieht sich, glaube ich, jetzt so ein bisschen auf die ersten Spiele der Rückrunde, in denen er so ein bisschen in diese Fehler, also wir haben ihn im Interview gehabt und da hat er das ja auch zugegeben, dass er manchmal, wie hat er das gesagt, ich bin im Kopf ein bisschen verspielt oder verpeilt und er ist ein Spieler, der immer ein sehr hohes Risiko geht, das hat deutlich besser funktioniert und dann ist er eben auch ein richtig guter Spieler, wenn er viel riskiert und das funktioniert. Jetzt mit der Rückrunde, jetzt im Januar die Spiele, das war dann so ein bisschen der Rückfall, würde ich mal sagen, da hat er einfach die Balance nicht gehabt, zu viel Risiko. Hat auch ein bisschen Probleme, so technischer Art, was mich bei ihm ein bisschen verwundert, auf schlechten Plätzen, der erste Ballkontakt war jetzt nicht so gut und dadurch hat er sich so ein bisschen immer wieder in Probleme gebracht, was dann den folgenden Pass an den Mitspieler angeht, das war dann oft ungenau und die Leistungen waren jetzt nicht so berauschend, wie sie eigentlich vor der Pause waren und das war, glaube ich, so der Hintergrund der Frage. Er hat einen Vertrag bis 2024 und ich weiß nicht, ich kann mir eigentlich jetzt im Moment nicht vorstellen, dass er von sich aus sagt, ich will eine Luftveränderung. Dazu müsste auch ein gutes, passendes Angebot ankommen in Dortmund und das ist alles, das spielt dann wieder die Pandemie mit rein und kriegt Borussia Dortmund dann eben einen adäquaten Ersatz, all diese Geschichten. Also Vertragssituation bei vielen Spielern ist so ein bisschen knifflig, weil viele Verträge eben auch vor der Pandemie schon abgeschlossen worden sind. Das heißt, sie haben einen ganz gut dotierten Vertrag. Das musst du auch jetzt erstmal woanders erstmal bekommen, in Zeiten, wo kein Geld in den Kassen ist.
Bernd Stromberg hat geschrieben, der Oha. Papa stellt die Systemfrage. Viele Gegentore, schlechtes Angriffspressing, inakzeptables Verhalten bei der frühzeitigen Unterbindung von Kontern. Deshalb Brandt im Mittelfeld opfern und dafür mit Zagadou auf Dreierkette umstellen. Davon verspreche ich mir mehr Präsenz und Kopfballstärke bei Flanken und Standards, mehr Freiraum für Guerrero und Meunier auf den Außen. Zudem würde das System Wolf und Hazard entgegenkommen. Besseres Kontern durch Tiefenläufe im Zentrum von Malen und Haaland. Was sagst du?
Wow, gut analysiert. Also finde ich, haben wir genau so thematisiert und man hat es jetzt am Samstag zum Beispiel in Hoffenheim ja auch gesehen. Umstellung auf Dreierkette mit Zagadou. Man muss jetzt einfach Rose mal zugute halten, diese Option hatte er lange einfach gar nicht, weil dann einfach nicht genug Innenverteidiger zur Verfügung standen. Aber du hast auf jeden Fall die Aspekte, die er genannt hat. Du hast die Außenverteidiger ein bisschen entlastet. Gerade defensiv Guerrero ist, ja, das wird kein guter Verteidiger mehr sozusagen. Und in einer Dreierkette, Fünferkette in dieser Kombination hat er außen ein bisschen mehr Luft, würde ich mal sagen. Dann wird er auch ein bisschen besser abgesichert. Man hat, ich weiß nicht, ob du dich an den Ball erinnerst, der zur Großchance führte, wo Akanji dann diese Monstergrätsche auspackt, kurz vor der Pause. Das stand noch 1-0, glaube ich. Da gibt's einen langen Ball. Und Guerrero steht ein bisschen schlecht. Er steht 2 Meter zu weit außen. Und er erkennt so in dieser, kurz bevor der Ball gespielt wird, erkennt er, dass in der Mitte ein Riesenloch ist, weil Hummels nach vorne gerückt ist. Das macht Hummels ja auch manchmal sehr gerne. Und dann müsste eigentlich der Außenverteidiger in einer Viererkette ein bisschen nach innen rücken, um diesen Raum zu schließen. Das erkennt er ein bisschen zu spät, der lange Ball kommt. Er grätscht ins Leere, es gibt den Querpass und Akanji muss retten. Das ist eigentlich so ein Paradebeispiel, wenn du mit Dreierkette spielst, hättest du da halt einen zusätzlichen Verteidiger stehen und würde dann wahrscheinlich den Außenverteidiger, würde es ein bisschen entlasten. Ich finde auch vorne ist es eine interessante Kombination, weil es Marco Reus entgegenkommen würde, jetzt auch Hazard logischerweise. Im 4-3-3, was Rose jetzt sehr gerne gespielt hat in den vergangenen Wochen, muss halt Marco Reus auch sehr, sehr viel Defensivarbeit verrichten. Das hat man in der ersten Hälfte gesehen, als er permanent hinter David heißt er, glaube ich, Raum, hinterherlaufen musste, um Marius Wolf da zu unterstützen auf der Seite. Und auch Marco Reus ist eben kein Verteidiger und auch in Zweikampfverhalten jetzt eher darauf bedacht, sich nicht weh zu tun. Das muss man auch mal so sagen. Und ich kann das auch alles nachvollziehen. Also es ist nicht das Spiel, was Marco Reus stark macht. Ihm fehlen dann auch Körner, um vorne effektiv zu sein. Und von daher ist das Thema Systemumstellung auf jeden Fall eins, was jetzt auch in der Pause, glaube ich, wir haben das auch so thematisiert nach dem Spiel. Auch darüber muss sich Rose jetzt Gedanken machen, mit welchem System kann ich eben die Stärken der Spieler am besten übereinander bringen. Und da ist Marco Reus nur ein Spieler, ja, nur ein Faktor. Ich finde auch ein 4-2-3-1 wäre eine Überlegung, wo du einfach das Zentrum ein bisschen dichter bekommst. Und es gibt so viel offensiv denkende Spieler in dieser Mannschaft. Ja, ich weiß nicht, ob das dann nötig ist, dass du im 4-3-3 spielst, damit du vielleicht eine offensive Option mehr hast, weil die Anzahl der Gegentore spricht einfach dafür, dass man gucken muss, dass man erstmal hinten den Laden ein bisschen dichter bekommt.
Die Entwicklung auf dem Transfermarkt, Hakimi, Sancho und Knauf weg, Adeyemi im Gespräch, deuten auf eine Zukunft mit Zweiersturm hin. Ich mache mir Sorgen um das Tempo über außen, sonst immer eine Stärke des BVB. Wie kann man das lösen? Und dazu passt auch die nächste Frage. Knauf ist schon weg. Meint ihr, wenn man die Leihe von Renier beendet und dadurch natürlich auch ein bisschen Geld einsparen kann, holt man noch einen offensiven Außen, vielleicht als Leihgeschäft ohne viel finanzielles Risiko?
Normalerweise würde ich jetzt mal so sagen, der Trend ist immer noch ungebrochen in der Bundesliga, dass die Mannschaften oder alle Spitzenmannschaften, gerade was Bayern München macht es ja seit Jahren vor, einmal einerseits mit Robben Ribéry, mit dieser Flügelzange, jetzt haben sie auch sehr, sehr viele starke Außenstürmer, die im 1 gegen 1 gut sind im Kader. Das ist weiterhin eigentlich der Trend und das ist auch eine Geschichte, die der BVB so ein bisschen verschlafen hat, beziehungsweise es gab offensichtlich die finanziellen Möglichkeiten oder die Optionen eben nicht, um solche Spieler zu holen. Und natürlich ist eine Lücke entstanden dadurch, dass Sancho dann gegangen ist. Wenn man jetzt mal durchforstet, wen wir gerade da im Kader haben, dann fällt mir eigentlich Ja, Malen wäre jetzt eigentlich einer, aber der sieht sich gar nicht so richtig als Außenstürmer. Aber er hat ja in Hoffenheim, im Spiel in Hoffenheim gezeigt, dass er dieses 1 gegen 1 eben suchen und auch gewinnen kann. Hazard ist, denke ich, auch vielleicht noch so ein Typ. Der ganze Rest kommt mehr über spielerische Komponenten, über Kombinationsspiel, aber seltener über das Dribbling. Und von daher, glaube ich, ist Adeyemi Sancho, wenn dann der Sancho-Ersatz und eben nicht der Haaland-Ersatz, weil er auch nicht der reine Mittelstürmer-Typ ist. Und das könnte durchaus nicht schaden, wenn man, glaube ich, noch einen Spieler dieser Kategorie dann holen würde. Und ich glaube, dass die Bestrebungen dahin auch gehen werden.
Hier fragt jemand, ob an den Gerüchten zu Nico Schulz was dran ist. Fenerbahce soll angeblich interessiert sein.
Nee, kann man, glaube ich, vergessen.
Ah, schade. Schön, den weltbesten Podcast hören zu dürfen. Warum zeigt die Kurve von Brandt wieder so stark nach unten? War doch eigentlich recht gut bis zum Hertha-Spiel. Und habt ihr auch immer ein mulmiges Gefühl, wenn Witzel eingewechselt wird?
Ja, ist ein interessantes Thema. Ich habe tatsächlich, als er in Hoffenheim eingewechselt wurde, gedacht, ist das jetzt nicht ein bisschen zu viel Risiko? Ja, bei Witzel ist das Thema tatsächlich, das glaube ich, ohne dass das groß thematisiert wird, aber dass jetzt so ein bisschen die Folge der schweren Verletzung sich äußert. Also er war früher schon nicht der Schnellste, er ist jetzt halt nochmal auch ein bisschen älter geworden und eine Achillessehnenverletzung ist, ja, das ist ja gleichzusetzen mit dem Kreuzbandriss von der Schwere der Verletzung her und gerade was so Explosivität im Antritt und so weiter angeht, da geht natürlich alle Kraft voll auch auf die Achillessehne. Ich weiß nicht, wird uns niemand bestätigen, aber ich könnte mir vorstellen, dass man gerade so ein bisschen spürt, das ist jetzt gerade mal ein Jahr her, ne? Und der ist sehr, sehr schnell zurückgekommen, auch beeindruckend zurückgekommen, aber der hat, finde ich, noch mal ein bisschen an Tempo verloren und das macht sich natürlich im Zentrum, wenn du Umschaltspiel unterbinden musst, macht sich das total bemerkbar.
Dann haben wir eine Frage zu Wunschtransfers. Moinsen an den Balsam für die Ohren Podcasts. Ich wüsste gerne, ob es Neuigkeiten bei Adeyemi gibt und welche drei Wunschtransfers ihr ganz persönlich im Sommer gerne sehen würdet.
Ja, Adeyemi wird sich, denke ich mal, tatsächlich jetzt irgendwann, ich würde mal sagen, in den nächsten 4 bis 6 Wochen klären. Die Österreicher sind ja, glaube ich, noch in der Winterpause. Es soll jetzt am Wochenanfang ein Gespräch nochmal gegeben haben. Ich glaube, er muss sich jetzt auch irgendwann mal erklären. Das wird auch Salzburg von ihm, glaube ich, irgendwie erwarten, dass man da mal auch Klarheit schafft, weil sonst das Thema natürlich sich auch durch die ganze Rückrunde zieht. Und es ist weiter so, dass Borussia Dortmund, glaube ich, da gut im Rennen ist. Ich habe jetzt nichts anderes irgendwie gehört, dass sich da auch an der ganzen Sachlage ein bisschen was verändert hat. Und das wird am Ende wahrscheinlich dann eine Geschichte, nur um die Ablösesumme wird es dann gehen. Da müssen sich die Vereine dann einigen. Aber der Spieler, glaube ich, tendiert dann schon in Richtung Dortmund, weil die Spielweise ihm, glaube ich, auch entgegenkommen würde. Und ehrlich gesagt, Wunschtransfers für die kommende Saison, soweit denken wir gar nicht. Keine Gedanken bislang drüber gemacht, weil da steckt man einfach dann auch irgendwie zu sehr im Tagesgeschäft drin. Bin gespannt. Also wir lassen uns da auch dann gerne mal überraschen, welche Ideen Borussia Dortmund entwickelt. Gibt natürlich etliche interessante Spieler, die man so teilweise sieht und wo man sich vorstellen könnte, oh, die würden auch gut nach Dortmund passen. Florian Wirtz wäre zum Beispiel einer. Aber ich glaube, den kriegen wir auch nicht.
Florian Wirtz passt überall gut hin.
Ja, es sind tolle junge Spieler auch in der Bundesliga teilweise zu sehen. Mir gefällt auch der kleine Burkhardt von Mainz. Und dann stellt sich aber die Frage, ist dann der Sprung nach Dortmund vielleicht zu groß? Das ist, glaube ich, dann immer die Abwägung, wer so auffällig bei vermeintlich kleineren Vereinen spielt. Passt der dann in so eine Spitzenmannschaft, wo natürlich sofort auch der Fokus, ein ganz anderer medialer Fokus auf ihm liegt, wo auch die Erwartungshaltung gleich eine ganz andere ist und so. Wir haben ja viele Transfers auch gehabt aus der Bundesliga zu Borussia Dortmund. Ich finde das auch immer, ist noch ein spannendes Thema, dass man nicht immer nur guckt, dass man irgendwo im Ausland Spieler findet, weil einfach man da immer so ein bisschen das Problem der Eingewöhnung noch hat und Sprachbarriere und so weiter. Also wenn es in Deutschland gute Spieler gibt, warum nicht auch da mal gucken? Hat man ja auch dann vor 2, 3 Jahren versucht, als man Hazard geholt hat, der schon in Deutschland gespielt hat, und Brandt und Schulz. hat dann eben nicht so funktioniert, aber es gibt eben diese Spieler und da stellt sich aber die Frage, Maxi Philipp zum Beispiel, ist ja auch so ein Thema, in Freiburg damals wirklich überragend, Marius Wolf hat auch lange gebraucht, jetzt ist er eigentlich tatsächlich mal so ein richtig fester Bestandteil dieser Mannschaft, hat die Chance jetzt wirklich auch genutzt, aber es hat eben auch gedauert und eigentlich war er fast schon weg. Philipp spielt mittlerweile in Wolfsburg, war vorher in Russland und ist kein schlechter Spieler, aber es hat bei Dortmund dann eben nicht funktioniert und da fragt man sich immer, okay, ist die Qualität dann eben nicht gut genug oder waren die Umstände irgendwie komisch? Und das sind dann halt auch unterschiedlichste Gründe, warum es dann vielleicht nicht mal funktioniert. Aber gibt schon Spieler auch aus der Liga, die sehr, sehr interessant sind. Und ja, was den ausländischen Markt angeht, da ist Borussia Dortmund ja ohnehin führend, was so das Entdecken dieser Spieler auch angeht, dieser Talente angeht. Und die Tendenz wird ja immer so bleiben, dass der BVB auch guckt, Spieler so früh zu sehen und auch das Potenzial zu sehen, wo dann eben andere Vereine vielleicht noch abwinken und nicht ganz so sicher sind und dann diese Spieler eben nach Dortmund zu holen und da zu entwickeln. Das wird sich immer weiter fortsetzen. Man hat jetzt einen jungen Italiener geholt für die U19, U23. Solche Leute, die will man ranführen und man hat auch im Verein ja durchaus noch so ein paar Talente, die man da fördern will und fördern kann.
Ja gut, dann gucken wir mal, welcher nächste junge Spieler oder welcher Spieler aus der Bundesliga verpflichtet wird, der dann beim BVB durchstartet. Du hast eben Schulz, Brandt und Hazard angesprochen. Sagen wir mal, in 2,5 Fällen hat das bislang noch nicht so gut funktioniert. Da kommt noch eine Frage zum Hoffenheim-Spiel rein, die wir aber eben inhaltlich schon beantwortet haben. Dann auch noch was zum Thema Hoffenheim, aber eher ein bisschen allgemeiner. Gegen Hoffenheim war der BVB mal das Team mit weniger Ballbesitz und hat das gemacht, was sonst Augsburg, Bielefeld oder Fürth machen, wenn sie gegen uns ran müssen. Wie oft haben wir schon erlebt, dass uns diese Teams mit ein oder zwei Chancen direkt einen einschenken? Diesmal musste sich der Gegner an uns die Zähne ausbeißen, während wir mit jedem Schuss ein Tor gemacht haben. Vielleicht sollte man das mal öfters praktizieren. Wie seht ihr das? Wenn wir dem Gegner den Ball überlassen, können wir wenigstens das Verteidigen trainieren.
Ja. Learning by doing wäre das ja sozusagen. Ne? Also das Learning sollte dann in der Woche lieber stattfinden, damit es am Wochenende auf jeden Fall schon funktioniert. Ja, ich glaube, es war nicht geplant, dass es dann so krass, ich glaube, es waren am Ende 58-42, was Ballbesitz anging, dass es so krass ablaufen wird, war, glaube ich, gar nicht so vorgesehen. Weil es natürlich auch bedeutet, dass die Mannschaft, die den Mehranteil an Ballbesitz hat, enormen Druck ausüben kann. Und das ist dann schon auch sehr, sehr stressig, anstrengend und muss hochkonzentriert sein. Und jetzt machen wir uns nichts vor. Es gab am Wochenende eben auch einige Situationen, wo Borussia Dortmund das Glück auch strapaziert hat. Ich habe es ja eben schon gesagt, Pfostenlatte, das ist dann, hat dann nichts mit gutem Verteidigen zu tun. Das ist dann vielleicht ein Zentimeter, der fehlte für Hoffenheim, um vielleicht ein Tor zu erzielen. Und also ich glaube nicht, dass das der Plan war, aber generell ist es natürlich schon so, wenn man aus einer guten Abwehr stehen kann, Borussia Dortmund ist eine Mannschaft, die gut umschalten kann und gut kontern kann und das ist sicherlich auch so ein Fingerzeig für Spiele, wo es eben annähernd ausgeglichenen Ballbesitz zum Beispiel gibt. Ansonsten ist es aber ja einfach aufgrund der Konstellation der Kader auch immer so, dass doch die Mehrzahl der Spiele so ablaufen wird, dass der BVB den öfter den Ball hat und das ist ja auch eine Mannschaft, die den Ball haben möchte und die mit Ball auch viel anstellen kann, so ist jetzt ja nicht, ne? Also von daher werden wir das nicht so oft sehen, aber es wird eben immer wieder mal Spiele geben und da muss man gucken, eben, dass man genau das, was in der Frage auch so impliziert wurde, man muss halt gucken, dass man defensiv sicher steht und dann kann man natürlich daraus richtig was entwickeln.
Super Beitrag jetzt übrigens. Hört zu. Was denkt ihr, welchen Platz würde der BVB in den anderen vier europäischen Top-Ligen belegen? Zudem dickes Lob an Dirk Krampe, dass du in letzter Zeit bei den Pressekonferenzen öfter mal den Finger in die Wunde legst und den guten Herrn Rose aus der Reserve lockst.
Ja, er tut mir fast schon ein bisschen leid. Ich habe jetzt am Freitag auch das Gefühl gehabt, als ich nach Marco Reus gefragt hatte, das hat ihm, glaube ich, wirklich nicht gefallen. Ist ja auch logisch, dass er natürlich in der Öffentlichkeit sich schützend auch vor seinen Kapitän stellt. Also nicht jeder sieht das dann tatsächlich so, dass das super ist. Mir lagen die Fragen so auf der Zunge zum Teil. Das waren ja auch Themen, die offensichtlich erkennbar waren und dann sollte man das auch mal ansprechen. Der Trainer hat ja dann immer noch die Option, die Antwort zu verklausulieren, zu schwammig auszuführen, wie auch immer. Also das ist dann ja eine Geschichte, auf die er dann auch die Wahl hat, wie er darauf reagiert. Er kann dann auch gerne mal sagen, dass ihm das nicht passt. Da habe ich dann gar kein Problem mit. Das war jetzt der erste Teil der Frage.
Was denkt ihr, welchen Platz würde der BVB in den anderen vier europäischen Top-Ligen belegen?
Können wir mal durchgehen. England, da wird es mit der Champions League, würde ich vermuten, schwer, weil einfach da die Qualität von 3, 4, 5 Mannschaften richtig hoch ist. Da ist eigentlich, wenn man jetzt Man City nimmt, Chelsea nimmt, Liverpool nimmt, das ist alles so vom Potenzial her immer Champions League Halbfinale und ich glaube, soweit ist Borussia Dortmund noch nicht. Da wird es vielleicht richtig schwer werden, in die Champions League zu kommen. Frankreich würde ich den BVB aber sicher in der Champions League sehen. Da ist dann halt Paris, die über allen anderen thronen und ich weiß nicht, Lille haben wir glaube ich noch, aber da wird es danach, wird es aber auf jeden Fall dünner. Also da kann der BVB, glaube ich, würde der BVB locker mithalten können. Spanien, da ist bei den Top 3, Top 4 schon auch ein gutes Niveau, auch was Champions League Ambitionen und so weiter angeht. Das hat man ja auch in der Vergangenheit schon gesehen. Real Barcelona jetzt vielleicht gerade mal ein bisschen mit einer Schwächeperiode. Aber Atletico, auf jeden Fall Sevilla, ist in diesem Jahr gut. Da wird es dann schon ein harter Kampf auch um die Champions League werden. Was hätten wir noch? Italien, dein Lieblingsland, kannst du beantworten. Aber da hast du, glaube ich, auch 2, 3 Top-Vereine, die schon auf einem sehr, sehr guten Niveau sind. Also da ist der Kampf um diese Champions League, der wäre in diesen Ländern für Borussia Dortmund wahrscheinlich deutlich schwieriger zu gestalten als in Deutschland. So ehrlich muss man, glaube ich, sein.
In Italien würde Borussia Dortmund ganz locker in die Champions League einziehen.
Ja, okay. Mhm.
Das glaube ich, weil Borussia Dortmund mehr Tempo mitbringt als die Mannschaften in Italien. Sie wären zu schnell für diese Gegner, für die meisten.
Das stimmt, das ist eine deutlich andere Spielweise in Italien, da hast du recht, ja. Mhm.
Also von daher wäre ich da durchaus optimistisch und ich finde, ja, die Serie A hat ihr Niveau wieder ein bisschen angehoben in den letzten Jahren, aber natürlich nicht im Ansatz zu vergleichen mit der Dominanz der 90er. Das war ja damals ein absolutes Paradies, was da für Spieler unterwegs gewesen sind. So, was haben wir denn hier? Nochmal eine Frage zu Jovic und so weiter und den Beschlüssen der Ministerpressekonferenz. Nee, Ministerpressekonferenz. Ich sag immer Ministerpressekonferenz, ist aber auch egal. Wir wissen alle, was gemeint ist. Mal angenommen, Rose gewinnt einige Titel und zieht dann verdient weiter. Naja, das müsste erstmal passieren. Könnt ihr euch einen Hoeneß in Person von Sebastian an der Seitenlinie vorstellen, wenn Geschäftsführer Kehl und Sportdirektor Terzic ihn 2027 holen? Brisant wegen des Namens, passt er zum BVB? Das ist natürlich weit in die Zukunft geschaut.
Also er war ja in Hoffenheim auch nicht unumstritten, als es noch nicht so rund lief, wie es jetzt gerade rund läuft. Aber er hat die Zeit bekommen und er hat dort eine Mannschaft mit einem guten Stil irgendwie. Also wenn man das dann mal so live sieht, man sieht jetzt ja auch nicht dann von jedem Gegner alle Spiele so ausführlich, aber was Hoffenheim am Samstag gespielt hat, hatte schon eine klare Struktur, das war gut durchdacht und ein gutes Konzept so insgesamt. Also klar, ich glaube nicht, also jetzt mal ehrlich, ich glaube nicht, dass es am Ende am Namen scheitert, wenn das ein guter Trainer ist und der wird sich ja noch weiterentwickeln, der gehört dann eben zu dieser Riege Nagelsmann und wie sie alle heißen, junge Generation. Wenn das dann mal so sein sollte und man ist davon überzeugt, dass er auch eine Mannschaft wie Borussia Dortmund eben weiterbringen könnte oder weiterentwickeln könnte, wird das, glaube ich, nicht am Namen scheitern.
Das kann ich mir ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Christian Seifert hat 2020 gesagt, dass der Fußball niemandem PCR-Kapazitäten wegnehmen werde und notfalls zurücksteckt. Aktuell gehen die PCR-Kapazitäten aber zur Neige. Eure Meinung? Muss der Fußball hier Kapazitäten freigeben? Habt ihr dazu gegebenenfalls mal bei DFL und Co. nachgehakt?
Bislang noch nicht, aber das ist tatsächlich ein Thema, was natürlich also nicht nur den Fußball betrifft, so insgesamt müssen wir uns ja schon fragen. Ich habe letztens eine ganz interessante Statistik gelesen, dass irgendwie das war mit Wien dieses Beispiel, kennst du vielleicht, hast du vielleicht auch bei Twitter gesehen, dass in Wien, glaube ich, an einem Tag mehr Testkapazitäten für PCR-Tests sind als im gesamten Deutschland. Da müsste man aber dann mal gucken. Also ja, das Thema bleibt natürlich allgegenwärtig, ne? Vor allen Dingen, solange die Zahlen so hoch sind. Im Sommer wird das dann wieder ein bisschen sich relativieren. Da wird dann nicht so viel drüber gesprochen. Wir testen natürlich im Moment deutlich mehr auch, als wir das noch vor einem Jahr oder vor 2 Jahren gar gemacht haben. Das muss man, glaube ich, dazu dann sagen. Und ich glaube auch in dem Bereich. Es geht ja nicht nur, dass der Impfstoff ist jetzt nicht mehr knapp. Das war ja auch ein großes Thema. Ich glaube so vorausschauendes Handeln, was Bestellmengen und so weiter angeht. Das wird eine Sache, die die Politik auf jeden Fall sich auf die Fahnen schreiben muss, denn man kann nicht immer erst dann reagieren, wenn ein Fall schon eintritt. Also man muss schon ein bisschen gucken. Ja, ich habe dazu ehrlich gesagt jetzt im Moment keine Meinung. Also soweit ich weiß, werden die Spieler zweimal die Woche getestet, nämlich einmal nach dem Anfang der Woche sozusagen, nach dem freien Wochenende, wenn sie dann gespielt haben und einen freien Tag hatten, dann werden sie, glaube ich, getestet, wenn das erste Training angeht und dann, glaube ich, am Tag vor dem Spiel. Wenn man das jetzt noch ausdünnen würde, ja, kann man darüber diskutieren. Da sind wir wieder bei dieser Diskussion, ist der Fußball privilegiert? Ja, sie bekommen zweimal die Woche Tests, die zahlen sie dann aber auch logischerweise, das wäre auch noch schöner, wenn nicht. Schwieriges Thema.
Drei Fragen haben wir noch zum BVB beziehungsweise zum Fußball und dann noch zwei andere. Selbst wenn Haaland geht, haben wir eurer Ansicht nach überhaupt einen ausreichend finanziellen Spielraum für einen neuen linken Außenverteidiger und Flügelspieler mit entsprechender Qualität?
Ja, wir bräuchten ja auch noch einen Mittelstürmerersatz, ne? Das wäre, glaube ich, das allererste Kriterium. Ich glaube, Adeyemi ist es, wie gesagt, nicht. Ja, da ist noch viel offen. Also wenn man sich gerade mal die Außenverteidigerpositionen anguckt, da haben wir auch das Thema, dass Guerreros Vertrag 2023 ausläuft. Der von Schulz läuft, man kann jetzt sagen leider, aber der läuft halt bis 2024 noch. Und der hat im Moment nicht so viele Anstalten gemacht, sich irgendwie verändern zu wollen. Ja, vielleicht wird er das tatsächlich im Sommer nochmal neu überdenken, aber da muss man auch erstmal einen Abnehmer finden. Aber man muss natürlich vor allen Dingen auch mal gucken, wie plant man mit Guerreiro, und dann wäre das natürlich eigentlich eine Position, auf der dringend Bedarf besteht, das ist komplett richtig, und man braucht eigentlich für beide Außenseiten Spieler, und das wird, wie weit man investieren kann, wird natürlich maßgeblich davon abhängen, wann mal wieder Zuschauer auch ins Stadion kommen und wie groß das Minus in der Kasse bis dahin aufgelaufen sein wird. Und die Planung war vor der Saison eine Auslastung von 65%, glaube ich. Das haben sie auch im Watzke damals im Sommer mal formuliert, über die gesamte Saison gesehen. Das wären also im Schnitt bei 17 Bundesliga-Heimspielen irgendwas mit 50.000 Zuschauern. Da kann man jetzt mal leicht ausrechnen, wie weit man davon weg ist. Das werden wir auf keinen Fall erreichen, selbst wenn jetzt ab März 80.000 ins Stadion rein dürften. Da wird man sogar sehr, sehr deutlich drunter liegen, und damit kann man ausrechnen, dass es wieder ein richtiges, dickes Minus in der Kasse geben wird, und dann muss man natürlich auch erstmal gucken, wie man damit umgeht. Also ich glaube, dieser Umbauprozess der Mannschaft auch, der war eigentlich schon für den Sommer, ja, spätestens Sommer 2021 logischerweise geplant. Man hat den wahrscheinlich schon ein bisschen eher auch gesehen, den Bedarf, aber die Pandemie hat da auch viele Planungen erstmal zum Stoppen gebracht. Das ist leider so.
Wir müssen uns, was das angeht, weiter gedulden. Weiter keine Zuschauer, nahezu null Zustimmung des Volkes, werden die Fußballfans die Nächsten sein, die auf die Straße gehen und dann von der Öffentlichkeit in Anführungsstrichen in die rechte Ecke gedrängt werden, was man ja gerne mit den Ultras macht.
Ach, schwieriges Thema. Ich glaube nicht, dass Fußballfans auf die Straße gehen werden. Ich habe so ein bisschen eher das Gefühl, dass da so eine Art Lethargie gerade vorherrscht, dass man eigentlich alles hinnimmt, so wie es gerade ist, und dass auch aus Eigenverantwortung nicht unbedingt jeder, der dann gerne möchte oder würde, dann auch direkt wieder ins Stadion reinläuft. Man hat das ja gesehen, dass als dann zumindest 50.000 rein durften, war es teilweise auch nicht einfach, dieses Stadion wieder auszuverkaufen. Ich glaube, dieses Thema, wie weit sind oder haben sich Fans vom Fußball entfernt während der Pandemie, das ist hochspannend, und da wird schon viel Überzeugungsarbeit auch geleistet werden müssen, um die alle wieder zurückzugewinnen. Man hat sich tatsächlich ein bisschen anders orientiert, die Werte haben sich so ein bisschen verschoben, habe ich so zumindest den Eindruck. Und dass Fußballfans auf die Straße gehen, um wieder ins Stadion zurückzudürfen, kann ich mir ehrlich gesagt im Moment nicht vorstellen. Es wird auch nicht so bleiben jetzt. Also ich glaube, wir reden da tatsächlich jetzt über eine Strecke von, ja, vielleicht mal 6-8 Wochen, die wir noch überbrücken müssen. Und dann wird es, glaube ich, sehr, sehr schnell auch wieder deutlich mehr werden dürfen. Und dann hat ja jeder die Chance, das auch zu nutzen.
Hat die RNBVB Crew schon bei Design dat Ding mitgemacht? Wenn ja, wo gibt es die Bilder dazu? Und wäre es nicht 2022 endlich mal an der Zeit für ein fair und nachhaltig produziertes Trikot? Wäre das nicht endlich mal eine sinnvolle DFL-Auflage? Eure Meinung dazu? Ich glaube, fair und nachhaltig als Auflage in der DFL, nein.
Wird es, glaube ich, auch nicht geben. Trotzdem haben sich die Vereine natürlich Nachhaltigkeit oder müssen sich Nachhaltigkeit auf ihre Fahnen schreiben. Zum ersten Teil, wir haben tatsächlich jetzt nicht im Büro, aber wir haben bei uns einen Grafiker, der sehr, sehr gut zeichnen kann und der hat sich mal ein bisschen was einfallen lassen. Er hat tatsächlich ein schwarz-gelbes Trikot mit einem Virus drauf entworfen. Das sah ganz lustig aus, war natürlich nur ein kleiner Gag, also das so ein bisschen Spaß. Nee, ansonsten haben wir, wüsste ich jedenfalls nicht, dass also ich habe selber noch nicht mitgemacht, die Kollegen glaube ich auch noch nicht. Aber da sind wir mal gespannt. Da ist ja der Kreativität auch keine Grenzen gesetzt und mal gucken, was die Fans sich einfallen lassen. Ich finde es jetzt gut, dass man nach diesem Flop dann auch mit dem Champions League Trikot und dem verschwundenen Logo und so weiter, dass man die Fans jetzt mal wirklich aktiv mit einbezieht, ist eine gute Geschichte und sollten auch ganz gute Vorschläge bei rumkommen. Und ja, dieses Thema Nachhaltigkeit, wie gesagt, es gibt Nachhaltigkeitsreporter, auch Borussia Dortmund ist da relativ auch auf einem guten Wege, glaube ich schon. Sie haben ja zum Beispiel fast das komplette Dach des Signal Iduna Parks auch mit Photovoltaik belegt. Da findet also schon sicherlich auch was statt. Aber natürlich muss man gucken, ne? Jetzt am Samstag sind sie nach Mannheim geflogen. Das trübt natürlich so ein bisschen die Bilanz wieder, aber das sind dann halt so Erwägungen. Dann ist die A45 gesperrt, es ist ein Freitagnachmittag, wie kommen wir dann dahin und so weiter. Da spielen also natürlich auch noch viele Faktoren eine Rolle. Generell, glaube ich, muss auch die Branche Bundesliga oder Profisport, Fußball, muss natürlich gucken, dass man sich auch an diesen Themen beteiligt und dass man da auch als Vorreiter vielleicht möglicherweise sogar vorne weggeht, das finde ich schon ganz gut. Mainz, glaube ich, ist seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren schon Klima, und die waren der erste Verein, der klimaneutral gewirtschaftet und gearbeitet hat. Und das sollte für alle anderen, glaube ich, so ein bisschen als Vorbild dienen. Da ist, glaube ich, auch noch Luft nach oben bei vielen. Aber der BVB ist da, glaube ich, tatsächlich schon auf einem ganz guten Wege.
Man hätte auch donnerstags abends mit dem Zug fahren können, nicht mit dem Zug, Entschuldigung, mit dem Bus.
Donnerstag schon. Ja, dann hast du aber zwei Übernachtungen.
Oh, Entschuldigung. Habe ich natürlich jetzt falsch im Kopf gehabt. Man hätte Freitagabend mit dem Bus fahren können.
Ja, ja, sie sind ja auch Freitag geflogen. Also so ist es jetzt nicht. Sie sind zum Beispiel nach Hamburg, sind sie mit dem Bus gefahren. Ich weiß nicht, ob es da ist ja hinter Osnabrück eine riesenlange Baustelle, über 30, 40 Kilometer irgendwie mit mehreren Teilabschnitten. Ich weiß nicht, ob sie da dann ganz schlechte Erfahrungen gemacht haben. Das dauert halt dann auch tatsächlich mit dem Bus sehr lange. Jetzt sind die Busse.
Ach, die armen Profifußballer.
Ja, jetzt sind die nicht die unkomfortabel. Ich wollte ja gerade sagen, die sind nicht so unkomfortabel, die Busse. Also das sollte man eigentlich aushalten können, aber A45 Sperrung. Ich bin dann am Samstag tatsächlich über Köln gefahren. Das war okay, aber auch das ist ein Nadelöhr. Da kannst du auch Pech haben. Und wenn du Freitagnachmittag irgendwann um 3 trainierst und fährst dann um 5 los, damit du möglichst um 8, 9 Uhr im Hotel bist, dann kannst du natürlich auch Pech haben, dass du richtig in die Bedrulle gerätst. Ich will das jetzt nicht verteidigen, aber das ist natürlich schon eine knifflige Geschichte, gerade diese A45-Sperrung, die wird ja bei einigen Auswärtsspielen noch zum Tragen kommen. Und Hoffenheim, ich glaube, sie haben dann in Heidelberg gewohnt oder in Mannheim, weiß ich jetzt gar nicht. Das ist dann auch eine Entfernung, die so ein bisschen an der Kante ist. Ne? Also Frankfurt geht dann vielleicht noch, Mainz, ja, wäre der nächste Ort. Hoffenheim ist noch ein Stück weiter. Und das ist dann so die knifflige Grenze vielleicht.
Die Handballerinnen, die fahren nach Brest in Frankreich an der französischen Atlantikküste. Ist es schon Atlantik? Ich glaube, ja. Fahren sie mit dem Bus hin?
Tja. Ja. Es war ja früher auch nie Thema und bei Zweitligisten, also selbst Zweitligisten, ich habe bei der letzten Europapokalreise habe ich mit unserem Reiseveranstalter sozusagen, da war so ein Betreuer dabei, der uns dann immer begleitet und unterstützt und wenn wir Fragen und so weiter haben und die ganzen Passformalitäten und so weiter. Und der erzählte mir auch eine schöne Geschichte, dass ein Zweitligist, dessen Namen ich jetzt mal nicht nenne, ein Auswärtsspiel, also ein Zweitligist aus dem Norden, hatte ein Auswärtsspiel ganz im Süden und wollte dann innerhalb von einer Woche gerne diese Reise organisiert haben mit Flug. Und da waren aber wohl irgendwie gar keine Flugzeuge zu bekommen. Das gibt ja nur so eine begrenzte Flotte an Chartermaschinen, die man dann irgendwie, glaube ich, ordern kann, auch als Bundesligist. Und das, die Planung muss schon relativ zeitig erfolgen. Und er richtet sich dann auf, warum die dann so hoppla hopp und von heute auf morgen und die müssen doch wissen, dass das einen Vorlauf braucht und so weiter. Also ja, es war früher immer so, dass sie mit dem Bus gefahren sind, aber das ist natürlich ja, in Zeiten optimierter Regeneration und Prävention ist das natürlich ein Thema irgendwann geworden. Und klar, wenn du innerhalb von 20 Minuten von Dortmund aus dann irgendwo in Mannheim landest und dann noch eine Viertelstunde zu deinem Hotel fährst, dann ist das natürlich angenehmer, als wenn du 4 Stunden im Bus sitzen musst.
Ich habe dazu eine klare Meinung. Ich glaube, die konnte man auch raushören. Dann noch ein kurzes Fazit zu den deutschen Handballern, bitte. Darum wird gebeten. Bekommst du natürlich, ist ja gar keine Frage, lieber Hörer. Und ja, was soll man dazu sagen? Den Erwartungen entsprechend, würde ich jetzt mal behaupten, unabhängig von den ganzen Ausfällen. Das war natürlich ein absolutes Desaster. Gibt ja heute noch ein abschließendes Spiel gegen Russland. Würde mich nicht wundern, wenn die deutsche Mannschaft das auch irgendwie noch verlieren würde. Aber ich glaube, es wäre eh nicht mehr drin gewesen, selbst mit der besten Formation. Und wenn du möchtest, hör doch gerne mal rein bei Kreisab. Da gibt's jeden Tag eine Sendung zur Europameisterschaft. Also wer sich für Handball interessiert, auch heute wieder werde ich nach dem deutschen Spiel mit Florian Kehrmann sprechen. Und dann kommt noch eine Frage rein. Wo ist sie denn? Ich glaube, ich werde sie in jedem Moment finden. Da muss ich mal ein bisschen rumscrollen. Eure Meinung zum NFL-Wochenende. Ja, bitte, Dirk.
Hast du ja. Sind wir mit angefangen, dann können wir es auch damit beschließen. Ja. Mich hat das Aus der Packers natürlich getroffen und es hat mich nur ein bisschen überrascht, aber das ist dann eben so, da wird sich dann in einem Spiel eben eine ganze Saison entscheiden und sie waren vorher in der Regular Season ja relativ dominant und konstant und dann sieht man aber, wie schnell es eben gehen kann und auch der Titelverteidiger ist ja raus, von daher habe ich jetzt mal die Kansas City Chiefs auf der Rechnung.
Ja, das ist aber langweilig.
Das ist langweilig, aber ja, aber trotzdem. Ich muss ja nicht eine andere Meinung haben, bloß weil die dann populärer oder nicht so langweilig ist. Das soll ja auch, die können mich auch gerne eines Besseren belehren. Ab heute ist mir das auch egal, wer da gewinnt.
Na gut, wirst du den Super Bowl trotzdem gucken?
Den habe ich in den vergangenen Jahren schon immer nur relativ sparsam geguckt, weil es einfach zu spät ist, sage ich dir ganz ehrlich. Da ist in der Regel der Montag auch ein ganz normaler Arbeitstag und vormittags dann auch oder ganz früh dann eben auch Kinder mit Schule damals. Jetzt meine Tochter studiert ja mittlerweile, aber mein Sohn geht noch zur Schule und dann steht man früh auf und wenn ich dann bis 3-4 Uhr nachts vom Fernseher hocke, ist das ein bisschen schwierig.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich bin normalerweise immer in Köln im Joe Champs, kann ich ja hier offen sagen. Super Bowl Party ist ganz nett. Gucken wir mal, ob es dieses Jahr überhaupt stattfinden darf. Dann sind wir durch, denn wir können ja nicht vorausblicken aufs nächste Spiel. Das dauert ja noch ein bisschen, die Partie gegen Bayer Leverkusen erst am 6. Februar. Bis dahin wird es natürlich aber noch eine neue Folge unseres Podcasts geben, das ist ja gar keine Frage. Und wenn ihr alle Informationen haben wollt, was beim BVB so los ist, ruhrnachrichten.de/BVB, dort findet ihr alles. @RNBVB bei Twitter und auch bei Instagram. Und bei Twitter findet ihr Dirk unter @DirkRampe und mich unter @SaschaStaat. Wir freuen uns über neue Follower auf sämtlichen Kanälen. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit, ihr bleibt gesund und nächste Woche hören wir uns dann an gleicher Stelle wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.